Der Kinocast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Hallo da draußen. Ihr glaubt gar nicht, wer hier mal wieder mit dabei ist. Hallo Kate.
Hallo.
Ich grüße dich. Wie ist es dir ergangen?
Ach, es ist schön, mal hier zu sein und mal Rollentausch gemacht zu haben. Chris passt heute mal auf die Kleine auf.
Also nicht nur im Schlafzimmer Rollentausch, sondern auch
hier. Nicht im Schlafzimmer. Pff, ich schlafe seit Nächten nicht mehr im Schlafzimmer. Chris passt heute auf die Kleine auf und deswegen bin ich heute mal dabei. Ich freue mich, wieder da zu sein. Hallo.
Sehr schön, sehr schön. Für alle da draußen, die Kate vermisst haben, lasst mal einen Kommentar da auf kinocast.net. Was haben wir denn heute alles Schönes mitgebracht? Wir haben den Sneak Preview-Film 6 Richtige, Glück ist nichts für Anfänger mitgebracht. Den haben der Chris und ich in der Sneak Preview in Stuttgart gesehen und wir haben dafür gesorgt, dass die Kate einen Screener-Link bekommt vom Filmverleih. Und das hat auch
vielen,
alles
vielen Dank dafür.
Super geklappt, ja. Die konnte den dadurch auch noch gucken und heute mit dabei sein, das passt. Dann schauen wir natürlich, was könnte morgen in der Sneak Preview in Stuttgart kommen. Die Sneak-Tipps und gucken mal rein, wie die Bewertung momentan aussieht für diesen Sneak-Film 6 Richtige. Glück ist nichts für Anfänger. Und dann haben wir natürlich, wenn die Kate dabei ist, ein bisschen ein kleines Serien-Special. Die Kate hat Severance geschaut. Die Serie auf Apple, war es Apple?
Ja.
Ja, Apple TV, genau, Apple TV Plus. Wo jetzt gerade die zweite Staffel begonnen hat mit der ersten Folge. Ganz furioser Start. Ganz viele Klicks. Dann Squid Game Staffel 2 hat sie offensichtlich fertig geschaut. Dexter Original Sin. Und ich habe bei Lockerbie reingeschaut. Die neue Serie, die auf Sky gerade läuft. Sky Atlantic mit Colin Firth in der Hauptrolle. Und ich möchte noch ein paar Worte verlieren zum Thema Metropol Gera. Denn ich war vergangenes Wochenende in meiner alten Heimatstadt und habe da ein Kino entdeckt, in dem ich früher war. Und ich hoffe mal, dass es zeitlich passt, dass wir darüber noch kurz sprechen können. Beziehungsweise
bestimmt.
Ja, jetzt erstmal 6 Richtige. Glück ist nichts für Anfänger. Originaltitel Heureux Gagnants, würde ich sagen. Englischer Originaltitel oder internationaler Verleihtitel ist Lucky Winners. Und der Film, der war schon vor einer gewissen Zeit mal angekündigt. Ich habe da auch ein Posting auf kinocast.net, als der Trailer damals rauskam. Und ich weiß gar nicht, ob da noch das alte Datum drin steht, bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall war der schon mal angekündigt, ist dann verschoben worden und das ist ja meistens kein so gutes Zeichen, wenn man denkt, oh, vielleicht warten wir mal noch. 6 Richtige, Glück ist nichts für Anfänger, ist mehr oder weniger ein, ich würde es mal sagen, ein Episodenfilm, eine französische Dramedy. Ein Episodenfilm von Personen, die im Lotto gewinnen, ja. Und das wird halt in so einzelnen Episoden erzählt, was das dann teilweise für Glück bedeutet für manche, was das für Stress bedeutet. In der ersten Episode, die wir sehen, ist eine Familie unterwegs, Mutter, Vater, 2 Kinder in einem Auto, wollen die Oma besuchen und die dann findet die Ehefrau einen Lottoschein, den der Mann gespielt hat, beziehungsweise sie findet ganz viele Lottoscheine im Handschuhfach und als sie ihn dann zur Rede stellt, da, hey, was gibst du hier so viel Geld aus? Wir haben eigentlich nicht so viel Geld. Dann sagt er, ja, hier und so und wirft die Scheine weg. Ja, nee, mache ich nicht mehr. Und dann nimmt die Tochter einen der Scheine, so war das, und stellt fest, oh, Moment mal, der Schein hat gewonnen, das sind die Gewinnzahlen und sie haben dann, man hat irgendwie eine 3-monatige Frist, den Gewinn zu beanspruchen, dann verfällt das und das führt dazu, dass er quasi an dem Tag, wo sie mit dem Auto unterwegs sind, noch zu der Stelle muss, persönlich erscheinen muss, wo er den Lottogewinn beanspruchen kann. Und da geht natürlich einiges schief, weil er muss Geschwindigkeiten übertreten, sie haben Ärger mit der Polizei und alles Mögliche passiert dann, alles für diesen hohen Lottogewinn, den er da beanspruchen möchte. Und das ist so die erste Episode und auf die wird auch nochmal zurückgekommen später, das will ich aber jetzt mal nicht spoilern. Und die anderen Episoden, die dann so erzählt werden, die stehen mehr oder weniger für sich. Also da geht es um eine junge Frau, die einen großen Lottogewinn hat und kaum kommt sie aus diesem Lottobüro raus, wird sie angefahren von einem Fahrradfahrer, der auch noch sehr, sehr gut aussehend ist, und ihre beste Freundin, mit der sie auch zusammen wohnt, warnt sie so, ja, sei vorsichtig hier, das ist doch, das kann doch nur gestaged sein, dass da der Typ dich ausgerechnet dann anfährt, wenn du da rauskommst mit ihm und hast gerade im Lotto gewonnen und dir ist das doch die ganzen letzten Jahre nicht passiert. Und ja, sie ist dann natürlich vorsichtig, und aber anscheinend ist dann doch alles richtig und gut. Und ja, das ist dann so die Geschichte. Und dann ist noch so eine Geschichte mit so einem, was ist das, so ein Pflegeheim oder sowas. Da ist ein älterer Herr, der schaut gerade die Lottoziehung und hat seinen Schein in der Hand und bekommt dann einen Herzinfarkt, weil er sich so aufregt und freut, weil er nämlich gewonnen hat. Und die PflegerInnen finden dann das Los in seiner Hand und stellen fest, oh, der hat gewonnen. Und was machen wir denn jetzt damit? Halten wir die Fresse und teilen uns das Geld? Und das machen sie dann auch. Und das hat dann nachher einige Auswirkungen noch, ja. Ich würde mal sagen, der Film ist jetzt keine typische französische Komödie, wie man es so kennt, die so sehr erfolgreich sind, sondern hat durchaus auch bittere Töne, traurige Töne. Erstmal die Frage, war der in Screener, war das auf Deutsch oder war das wie manchmal dann so in Original mit Untertiteln oder wie?
Nee, ich hatte die Wahl, also ich konnte mich dann einloggen, habe ein Passwort bekommen und ich konnte wählen zwischen OMU oder Deutsch. Und ich habe Deutsch genommen.
Ja.
Und du hast eine Geschichte vergessen. Es gibt nämlich noch eine vierte Geschichte mit diesen Rechtsradikalen.
Nee, es waren doch keine Rechtsradikalen, waren Terroristen.
Nee, also Terroristen,
es waren eher Islamisten, das, nicht rechtsradikal.
Die Story fand ich fast noch am besten.
Stimmt. Die planen da einen Anschlag und ja. Der eine kauft dann so SIM-Karten, brauchen sie natürlich für die Bomben. Und damit das nicht ganz so fake aussieht, kauft er auch noch eine Zeitung und ein Lotto los mit in diesem Lottogeschäft. Und ja, genau. Und dann stellen sie fest, als sie auf dem Weg sind zu ihrem Anschlag, zu ihrem Selbstmordattentat, oh, wir haben ja gewonnen.
Was könnten wir damit alles erreichen?
Ja, das war lustig und bittersüß zugleich, die Geschichte.
Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, während ich den Film geguckt habe.
Ich nicht.
Weil ich ja schon lange nicht mehr mitgemacht habe. Und ich habe mir bei der ersten Geschichte notiert, wie kann man als Frau so mit seinem Mann reden? Und wie kann der so fahren, während er seine Kinder im Auto hat? Das hat mich ehrlich gesagt schockiert, aber das liegt vielleicht einfach daran, dass ich jetzt selber Kind im Auto habe. Also ich könnte nicht so durch die Stadt rasen, die ich nicht kenne oder nur bedingt kenne. Um meine Kinder so gefährden. Und ich würde auch so im Leben nicht mit meinem Mann reden, wie die Frau mit ihrem Mann geredet hat. Aber das ist halt Film. Bei der zweiten Geschichte habe ich mich gefragt, was zur Hölle ist mit der Freundin falsch? Ich meine, das Mädchen, was da gewonnen hat im Lotto, ist super süß. Und ihre Freundin sagt zu ihr, jetzt guck dich doch mal an, du bist eine solide 6 von 10. Wo ich mir denke, was bist du für eine Freundin? So, das hat mich einfach schockiert. So, was? Und bei der dritten Geschichte, das war das mit den Attentätern, habe ich nur aufgeschrieben, okay, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit, wie diese kurze Geschichte endet. Und bei der vierten habe ich gedacht, okay, ist vorhersehbar, ja, dass dieser Mann im Altenheim da stirbt. Wie es dann weiterging, fand ich ehrlich gesagt sehr witzig. Bis dann aber am Ende war es dann doch überraschend. Damit hatte ich nicht gerechnet mit dem Ende. Also mit dem Ende. Und dass man ganz am Ende nochmal so auf die erste Geschichte eingeht, weiß ich nicht, ob ich das gebraucht hätte. Das war, finde ich, ein bisschen unnötig.
Ja, ich will da nicht irgendwie spoilern oder so, weil hätte man vielleicht lieber noch eine lustige Geschichte hinten dran gesetzt, das war dann doch ein bisschen weird dann, was da noch kommt.
Ja.
Und hat irgendwie so stimmungsmäßig nicht zu diesen anderen Sachen so richtig gepasst. Ja.
Ja, aber im Endeffekt hätte ich, weiß ich nicht, ob das ein Film sein musste. Ich glaube, das hätte als Serie funktioniert, ja, als hab Miniserie.
Gedacht, als ich geguckt habe, habe ich gedacht, wäre eigentlich eine coole Serie.
Ja.
So irgendwie so kleine Episoden so von Leuten, so eine Miniserie.
Halbe Stunde, 40 Minuten pro Folge, vielleicht dann noch ein, zwei Folgen mehr, ne? Also ein, zwei Geschichten mehr und dann als Miniserie. Also ich hätte mir das wahrscheinlich angeguckt.
Ja, ja. Das hatte ich tatsächlich im Kino auch gedacht. Da habe ich gedacht, ja, können wir mal schön eigentlich so Serienepisoden draus machen und dann...
So à la Black Mirror, nur halt mit Lottogewinn.
Ja, weil die haben ja auch eine unterschiedliche Stimmung gehabt. Ja, manches war ja, obwohl... Das Ende von den jeweiligen Episoden war schon irgendwie immer drastisch, fand ich.
Ja, also, drastisch deswegen, oder auch überraschend. Ja.
Ja, deswegen so Black Mirror passt da ganz gut. Ja, weil das ist ja auch immer so, what the fuck?
Ja, genau.
Und hier war es halt auch so, besonders bei der mit den Terroristen, wo man denkt, boah, das können wir doch nicht zeigen.
Ehrlich gesagt, ich fand das so gut.
Der Chris war what? Im Kino, weißt du so. Also die Szene hat ein Chris besonders mitgenommen, das weiß ich noch. Also damit hat er überhaupt nicht gerechnet irgendwie.
Ja, ich auch nicht. Also als ich es gesehen habe, damit hatte ich auch gar nicht gerechnet. Und auch jetzt so beim drüber nachdenken, ich krieg vor lauter innerem Lachen schon Pipi in die Augen, weil ich das ehrlich gesagt so gut fand. Es war überraschend, es war auf eine gewisse Weise lustig, weil einfach das davor so, oh mein Gott war die ganze Zeit. Und dann war das einfach so ein stupides Ende. Und ja, also ich fand es irgendwie lustig. Also auch wenn es grausam war oder seltsam und vielleicht hätte man das so nicht zeigen sollen, aber ich fand es ehrlich gesagt sehr lustig.
Ja, was ich halt noch schön fand, so als frankophiler Typ, dass man, dass das Ganze so in verschiedenen Ecken von Frankreich gespielt hat. Deswegen wäre auch schön gewesen, wirklich das so als Serie, wo man dann, was weiß ich, einmal ist eine Episode aus, was weiß ich, Bordeaux, einmal aus, wir hatten ja Marseille dabei, wir hatten Paris dabei und genau, man hätte ja so schön so ein bisschen dann mischen können, eins mal da, eins mal dort. Aber das fand ich auch schön, dass es nicht sich so an einem, man hätte ja alles in Paris spielen lassen können oder so, aber nee, die erste Episode war ja gleich Marseille und so, da habe ich gedacht, auch schön, sieht man auch nicht so oft in Filmen. Natürlich so, ich glaube, Marseille ist schon von französischen Filmen so auf Platz 2, also nach Paris. Aber ja, nicht so häufig. Und ja, aber wie die miteinander reden, das ist halt so dieses typisch ein bisschen überkandidelte französische Komödiending, ne? Also, wo halt wirklich das so extrem zugespitzt ist. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen Lost in Translation, insbesondere bei Französisch und Italienisch. Weil du hast im Französischen und im Italienischen sind ja sehr, sehr viele Worte, wo du im Deutschen fast nur zwei, drei Worte hast oder so. Das ist halt. Und das müssen sie ja irgendwie füllen mit Worten. Deswegen sind ja auch, was weiß ich, die Louis de Funès-Sachen oder irgendwelche italienischen Adriano Celentano-Filme. Da redet halt Adriano Celentano unglaublich viel, aber in Wirklichkeit sagt er halt kaum was. Und das müssen sie halt mit irgendwelchen Sachen halt füllen in der Synchro. Und das könnte daran liegen, dass das immer ein bisschen gehetzt klingt dann im Deutschen. Ja. Und ja, gerade bei Französisch und Italienisch ist das, glaube ich, Spanisch weiß ich jetzt gar nicht ganz so. Nee, ich glaube, bei Haus des Geldes, das ging noch. Ich mich da so einer. Naja.
Ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, aber ich würde zu meinem Mann zum Beispiel nie sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal stolz auf dich war.
Was ja, du weißt jetzt nicht, die Ehe, die ist, glaube ich, schon so ein bisschen, also ich würde nicht sagen, an einem totalen Tiefpunkt zwischen den Zweien. Ich glaube, die haben sich schon so ein bisschen auseinandergelebt auch über die Jahre und dadurch, dass er halt, guck mal, der will halt immer zu seiner Mama fahren, also zur Oma, um Geld zu sparen, weil sie eben kein Geld haben und so weiter. Und ich glaube, sie erkennt das jetzt so langsam.
Ja, aber warum haben sie denn kein Geld? Ich meine, die Kinder sind ja alt genug, dass beide Elternteile arbeiten gehen könnten. Ist ja jetzt nicht so, dass die Kinder eine Rundumbetreuung brauchen.
Er schließt sich nicht aus der Story, sage ich mal.
Ja, ja, eben.
Also, da wird irgendwas vorliegen und das macht sie halt mehr und mehr unzufrieden. Und was mich dann halt nur gewundert hat, wenn sie halt so unzufrieden war und er ist ja dann erstmal weg, sie hat ja das Geld offensichtlich, da hätte sie ja, aber na gut.
Ja, theoretisch hätte sie ja jetzt ein Jahr lang Saus und Braus leben und so, ne? Hm. Aber naja, egal.
Naja, aber.
Wir wollen das Ende nicht vorwegnehmen und so.
Für die Sneak auf jeden Fall ein Top-Film.
Ach, solide, absolut.
Also, französische Komödien gehen ja da immer mehr oder weniger ganz gut. Außer jetzt. Letzte Woche Hundschuldig. Der war, ja gut, das war ja französisch-schweizerisches Gerichtskomödien-Drama-Dingsi da. Hm. Nee, aber der, also für die Sneak mehr als okay. Mhm. Ich gebe aber trotzdem, weil der so ein bisschen, es bleiben so ein bisschen gemischte Gefühle zurück, weil das so ein bisschen... Ja, es war natürlich durch die Episodenstruktur nicht so ganz stimmig und ja, manche Episoden fand ich auch nicht so gut geschrieben. Manche Sachen waren echt ganz gut, aber ja, es war jetzt nicht so eine französische Komödie, wo ich sage, boah, den muss ich unbedingt nochmal gucken, der war gut, der war lustig. Deswegen 6,5 von 10 von mir und ich darf mal den Chris vorwegnehmen, der ist ja heute nicht dabei. Der gibt 6 Punkte und was gibst du denn?
Ich gebe solide 7 Punkte und möchte mich auch nochmal beim Filmverleih bedanken, dass sie uns den Screener zur Verfügung gestellt haben, damit ich diesen wirklich sehr coolen Film sehen konnte.
Hm. Ja, ich guck gerade mal, das 6 richtige. Ich guck mal ganz kurz, von wem das. Genau, das war naja, nicht der Filmverleih, sondern hier die PR-Agentur von, gucke ich gerade, dass wir die richtigen denen loben, ja. Nämlich die Cinemates aus München, die uns da den Screener von Happy Entertainment ist der Verleih zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich schaue gerade mal, wo habe ich meinen Tab? Jetzt habe ich gerade. Ah ja, hier, genau. Ich schaue gerade mal in unsere Gruppe rein. Gruppe, Quatsch. War früher auf unsere Webseite, nämlich kinocast.net und dort in den Sneak Preview-Bereich, was der Film da so gerissen hat. Oh. Und da haben tatsächlich 4 Leute 10 Punkte gegeben.
Ja.
Und geht runter bis zu 4 Punkte mit einer Stimme. Was?
7 Leute haben 8 Punkte gegeben.
8 Punkte, also. 7. Ich bin, glaube ich, bei meinen 6,5. Ich habe, glaube ich, einen von den 7 Punkten gegeben. Mhm. Also zwischen 4 und 10, wobei, jetzt haben wir unseren geschätzten Mathe-Experten nicht dabei. Ich glaube, der Schnitt wird so bei 7 liegen, weil sehr viele haben 8, viele haben 6 und wohl 10. Tendenz mehr zu 7, glaube ich. Und eine große Menge Weiterempfehlungen, also 91,3% empfehlen diesen Film weiter. Da kann man auch nichts falsch machen. Das ist jetzt das ist kein Film, wo man sagt, oh, schwieriges Thema oder irgendwas, sondern ja, also jetzt ist zwar noch Winter und kalt draußen, aber wenn der dann anläuft am 30.01., ja, das ist auch noch nicht so richtig Frühling.
Ein ganz toller Tag.
Ja. ich denke mal, wenn der dann gelaufen ist im Kino, dann meistens ein bisschen später kommen ja so diese Filmnächte und Sommernachtskino und sowas. Ich glaube, da funktioniert er richtig gut.
Ich glaube auch.
So mit dieser Episodenstruktur, da muss man auch nicht die ganze Zeit am Ball bleiben. Da kann man mal hier irgendwie sich mit Freunden ein bisschen austauschen und ja. Und diese, gerade auch so dieses Ende von jeder Episode. Ja, das haut halt richtig gut rein. Da gibt es halt immer mal so Highlights. Also wie viele Episoden waren es? 4? Also 4. 4 in einem Film, 4 Highlights dann nochmal. Ja. Merkt euch mal den Film vor. 6 richtige, Glück ist nichts für Anfänger. Französische Dramedy würde ich es nennen. Und wenn wir einmal auf der Webseite sind, kannst du mal den Tipp für morgen vorlesen, wenn du möchtest.
Ja, klar. Der Tipp für die Sneak morgen am 20.01. lautet: Wir sind Team Jacob.
So, und ich habe da als erster getippt. Ich warte mal ein bisschen, weil ich packe ja den Beitrag rein. Ne? Deswegen, ich will immer erstmal noch anderen die Chance geben, aber wenn da keiner reagiert, dann mache ich irgendwann den Anfang. Und da habe ich dann am nächsten Morgen dann Captain Obvious, also quasi den offensichtlichsten Tipp gewählt, nämlich Wolfman, wegen hier Werwolf und Jacob von Twilight und so weiter. Habe ich zwar nie geguckt, Der Chris erzählt mir immer nur mit Schrecken davon, dass seine Augen werden dann immer gleich ganz, ganz tot, wenn er davon erzählt, von diesem Film. ja, also könnte sein, Wolfman, muss ich sagen, da kam der Trailer vor Nosferatu, hat mir nicht gefallen, der Trailer. Aber vielleicht kann mich der Film eines Besseren überzeugen, wenn er denn kommt. Der Martin, schöne Grüße, bestätigt mich auch mit dem Thema Wolfman. Das hilft mir wenig, weil wir wissen immer noch nicht, ob's kommt oder nicht. Der Sinnebasti tippt auch noch, oder gibt mir auch recht mit dem Film, aber er tippt auch noch auf Baby Girl mit Nicole Kidman, die sich da einen jüngeren Lover angelt, der sie dann erpresst. Und der heißt Jacob wohl. Mhm. Das könnte natürlich auch sein.
Alles wäre aber sehr um die Ecke gedacht. Ich glaube, da ist das Offensichtliche.
Du hast, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten nicht so ganz mitbekommen. Nee. Also was hier teilweise für Tipps waren und was dann letzten Endes kam, das war mehr als weit hergeholt, sage ich mal. Okay. Deswegen, also ich glaube sogar, die Tipps sind mittlerweile so, dass das, was offensichtlich ist, das kommt auf keinen Fall. Deswegen hoffe ich eigentlich immer, dass jemand, wenn ich sowas Offensichtliches schreibe, dass jemand sagt, nee, ich habe hier noch den und den Tipp und so. Weil meistens ist das, was ich dann tippe, nicht richtig, das sehr Offensichtliche. Okay, wir werfen mal einen Blick, was so Neues im Kino anläuft und wie die Kinocharts aussehen.
Kinocharts und Neustarts.
Und zwar, wir haben leider letzte Woche keine Charts von den Innenstadtkinos bekommen. Dafür haben wir jetzt die offiziellen deutschen Kinocharts vom vergangenen Wochenende. Platz 5 ist da Konklave, hat wahrscheinlich noch ein bisschen Buzz bekommen durch die Golden Globes.
Auf Platz 4 ist Wicked.
Hast du den schon gesehen? Da müsste ja was für dich sein.
Ach nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin kein Wicked-Freund und ich mag auch Ariana Grande nicht.
Nee, aber mochtest du nicht den Zauberer vom Oz-Film? Das ist jetzt eher musical-mäßig.
Ja, aber Wicked ist ja nochmal was anderes.
Also. Ich hatte letztens mit der Luise, glaube ich. Ich glaube, der könnte dir gefallen. Mit der Annemarie bei Fortsetzung. Ich glaube, der könnte dir gefallen.
Ich warte, bis er auf Sky kommt.
Ich guck mal, vielleicht kriegen wir irgendwie noch einen Screener ran oder so. Mhm. Platz 3 kann ich sehr empfehlen. Tolle, tolle Aufnahmen. Schöne Story, coole Darsteller, Nicholas Hoult und so. Nosferatu.
Dann auf Platz 2 Vaiana 2.
Und Platz 1 ist Mufasa, der König der Löwen, jetzt nochmal. Interessiert mich überhaupt nicht. Aber dich wahrscheinlich, ne?
Ja, Moment. Ich musste kurz die Tür zumachen, Entschuldigung. tatsächlich, den will ich sehen.
Ja.
Eine Arbeitskollegin hat nämlich total von dem geschwärmt. Und den muss ich mir noch angucken. Den möchte ich gerne sehen. Aber wie ihr alle wisst, ist das nicht ganz so einfach bei mir aktuell.
Ja, deswegen gucken wir mal, dass wir da immer ein paar Screener für dich bekommen, um dich da auf dem Laufenden zu halten. Vielleicht gibt es da auch was. Mal schauen. Also ich bin ja nicht ganz so bei diesem König der Löwen und so. Da gab es doch vorher schon mal so einen animierten Film.
Gab den König der Löwen an sich als neue Verfilmung mit so Löwen, die echt aussehen.
Der hat dir ja auch gefallen.
Und ehrlich gesagt fand ich den super. Mhm. Den fand ich wirklich super. Bei Mufasa bin ich mir ein bisschen unsicher, weil da geht es ja um Mufasa, also als er jünger war. Aber im Trailer sieht man ja auch Simba und auch Timon und Pumba. Also ich frage mich noch, wie das funktioniert. Erzählen die der jüngeren Generation von Mufasa und dann ist sowieso Rückblicke? Keine Ahnung, ich werde es rausfinden. Ich habe vor, diesen Film zu gucken.
Ich habe die Lösung.
Was?
Das König der Löwen. Multiversum. Das ist doch jetzt der heiße Scheiß überall. Yeah. Multiversum. Der tritt am Anfang er springt in irgendein Wasser rein und das ist aber ein Portal in eine andere Welt und dann sind alle wieder da. So, Neustarts, gucken wir doch mal.
Oh, da muss ich anfangen.
Wir nehmen mal, wenn ich es finde, kino.de, genau.
Kino.de, 23.01., ne?
Genau.
Und da startet direkt ein Film, da muss ich mit meinem Mann drüber reden, ob ich da nächstes Wochenende mal ins Kino gehen kann. weil ich liebe die Grundgeschichte, weil diesen Film, den es da gibt, gibt es als Kassette. Und das ist die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Und der Karpatenhund ist die allererste drei Fragezeichen Kassette, die es gibt. Also ist die Nummer 1 von mittlerweile 200, weiß ich nicht, 90. Und ich liebe diese Geschichte. Der Karpatenhund ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Und ich muss wissen, ob sie es verkackt haben oder ob sie es gut umgesetzt haben. Ich möchte es wirklich nicht hoffen. Was mich nur irritiert, ist, bei der Beschreibung vom Film steht, zweiter Teil über die jugendlichen Detektive. Ja, es gab schon mal einen Drei-Fragezeichen-Film. Es gab eigentlich auch schon zwei, meiner Meinung nach, aber mit einer komplett anderen Besetzung.
Genau, mit denen hier.
Warum ist das ja mit denen der erste? Also ist eher so eine Art Neuauflage,
oder? Nee, die hatten ja die drei Fragezeichen, irgendwie Erbe des Drachen oder so hieß der. Mit denen auch, glaube ich, mit Julius Weckauf.
Mit denen?
Ja, mit Julius Weckauf, der war doch da auch dabei, ne?
Ah, dann habe ich vielleicht, dann habe ich was verpasst.
Nevio Wendt und so, dem folge ich auf Instagram. Genau, und der macht jetzt auch schon Werbung dafür und ja, ich glaube, das wird gut. Also zumindest, ich bin jetzt drei Fragezeichen überhaupt nicht bewandert. Also wir hatten das ja nicht in der DDR sowas hier mit Kassetten und Hörspiel. Wir hatten da andere Sachen, andere Hörspiele.
Ihr musstet das illegal nachspielen.
Nee, das ist halt nicht rübergeschwappt so. Wir hatten andere Hörspiele. Waren auch schön, so Schatzinsel
Fünf
und
Freunde.
So. Robert Louis Stevenson. Nee, das hat man auch nicht. Jedenfalls, die handelnden Personen dahinter, also Regie, Produktion, was ich so mitbekomme in den E-Mails, die da kommen vom Verleih, die lassen mich vermuten, dass das auf jeden Fall gut wird. Also das sind zumindest nicht irgendwelche, wo du sagst, oh, die machen sonst RTL, Alarm für Cobra 11 oder so. Ist ja auch manchmal so bei deutschen Produktionen. Sondern, also ja, genau. Also Filmstart diese Woche, ne? Drei
Tage. Ja, abgeschweift.
Ein Film, der mich sehr interessiert, Kneecap. Das ist, da geht es um so ein paar Rapper in Irland, die dann so, ja, die slacken am Anfang so ein bisschen rum und dann haben sie so einen Hit und wollen durchstarten und der sieht so geil aus. Und ich glaube, den muss man im Original gucken. Ich mag ja Irland total. So, was kommt noch?
Der Graf von Monte Cristo.
Oh, habe ich gar nicht davon gehört,
dass da eine neue... Aufwendige Neuverfilmung.
Habe ich nicht gehört, dass da eine neue Sache kommt. Der Graf von Regime hat Mathieu Delaporte. Ist irgendjemand Bekanntes dabei? Nee. Naja, gut. Dann interessiert mich auch, hatten wir den ersten Teil, glaube ich, in der Sneak, wenn ich mich recht erinnere, Kundschafter des Friedens Teil 2, wo die altgedienten DDR-Agenten nochmal reaktiviert werden, weil in ehemals sozialistischen Ländern irgendwas passiert ist.
Ja, ja, doch, da hattet ihr was
fand ich
ja
so lustig, den ersten Teil. Also da ist auch wirklich Top-Besetzung, den kaufe ich das alles total ab und sehr lustig und muss ich sehen. Also der Kino weiß ich nicht, aber vielleicht kriege ich einen Screener oder ich hole ihn im Heimkino nach.
Ebenfalls startet der mögliche Film, der auch morgen kommen könnte, in der Sneak Wolfman. Übernatürlicher Horrorfilm über einen Werwolf.
Ich hoffe, bei Kundschaft des Friedens gibt es auch einen Jakob oder so. Vielleicht kommt er. Dann Memoir of a Snail, Tragikomödie im Knet-Animationsstil über die bittersüße Lebensgeschichte einer verträumten Außenseiterin. Ach, das war doch, glaube ich, Globe nominiert, Animationsfilm, wenn ich mich recht erinnere oder
sein,
so.
Ja.
Ist das nicht von den Machern von diesem Film mit ihr, wie ist das, Courgette oder so? Dieser
mit diesen Klopfaugen-Dingern? Coraline?
Nee. Ja, mach mal weiter, ich guck mal kurz nach.
Dann startet auch noch Rabia, der verlorene Traum. Drama über zwei Frauen, die nach Syrien reisen, um sich dem IS-Staat anzuschließen. Klingt nach einem Feel-Good-Film.
Okay. Ich habe mittlerweile mal draufgeklickt. Da steht da, das ist der Regisseur von Mary und Max oder Schrumpfen Schafe, wenn es regnet, der australische Regisseur. Also nicht das, was ich gerade dachte. Okay. Es geht um Louis, ist eine deutsche Kinoadaption eines Theaterstücks rund um Mobbing, Anpassung, Individualität mit Max Riemelt und Natalia Rutsiewicz, würde ich mal sagen.
Dann die Tagebücher von Adam und Eva, deutsche Komödie nach Buchvorlage von Mark Twain, in der Adam und Eva im Paradies zunächst zueinander finden müssen.
Da wird gebumst, nehme ich an.
safe.
Okay, was haben wir noch? Weitere Filme, da weiß ich nicht, ob die laufen dann. Jupiter, deutscher Science-Fiction-Film, Universal Language, eine kanadische surreale Dramödie. Les Cent Desirables, die Unerwünschten, ein Sozialdrama. Misty, The Errol Garner Story, ist ein Doku. Okay, da weiß man nicht, ob das kommt. Wir gehen mal rüber in den Serienbereich, da wissen wir auf jeden Fall, was da so kommt.
Serien.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du über Severance sagst. Da habe ich ja die erste Staffel damals, das ist ja schon eine Weile her, geschaut. Und jetzt habe ich natürlich mit Freude die erste Folge der zweiten Staffel. Ich bin da ganz schön gut drin. Erzähl mal.
Ja, Kinder, was soll ich sagen? I'm late to the party. Ich habe keine Ahnung, warum ich das so lange nicht geguckt habe, weil es ist einfach großartig. Mhm. Ich habe das damals gesehen und ich glaube tatsächlich, dass ich auch mal mit der ersten Staffel angefangen habe, also zumindest mit der ersten Folge, und dachte so, was ist denn das für ein Quatsch? Und ich hatte es da letztens mit einer Arbeitskollegin drüber, welche Serien man gucken kann, und die ist gerade so in der Korean-Welt abgetaucht und meinte dann so, aber Severance, da kommt jetzt die neue Staffel. Und ich so, ist das nicht das von Apple TV? Und die hat davon so geschwärmt, dass ich sage, okay, gib ihm eine Chance. Und ich habe ab Folge 1 gedacht, what the finance? Was ist denn da los? Also, die hat mich komplett in ihren Bann gezogen. Diese vier Charaktere, absolut genial. Und auch, also Besetzung, hervorragend.
Ich wollte nochmal kurz erklären, worum es geht.
Gerne.
Für die geschätzten ZuhörerInnen, die es nicht wissen. Es geht darum, es wird ein Office-Alltag gezeigt, also Büroalltag. Und das Besondere ist hier, dass in diesem Büro, sobald man das Gebäude betritt und durch den Aufzug nach oben fährt, wird quasi die Persönlichkeit umgeschaltet, sodass die innere Persönlichkeit in dem Büro nichts von ihrer Außenpersönlichkeit weiß, eben aus Geheimhaltungsgründen. Und sobald die Person das Gebäude wieder verlässt durch den Aufzug, dann wird quasi das wieder umgeschaltet und sie ist wieder in dem Modus, sie weiß nicht, was sie im Büro getan hat und umgekehrt, ne? So dass halt dazu führen kann, dass Leute, die im Büro zusammenarbeiten, auch draußen sich begegnen, die wissen das gar nicht, dass sie sich kennen. Aber das Ganze ist halt so weird und komisch, dass halt da noch einiges dahinter steckt. Warum muss das so geheim gehalten werden? Und so dass halt dann, auch wenn man Nachrichten versucht, nach draußen oder nach drin zu schmuggeln, das wird alles gefunden und man wird da so durchgescannt und alles. Und ja, unsere Hauptprotagonisten, die versuchen das dann halt mal rauszufinden und sich Nachrichten zu übermitteln und irgendwie Informationen nach draußen zu geben. Und draußen gibt es auch einen Whistleblower, der offensichtlich Informationen hat, der sich dann denen annähert, und die wissen teilweise gar nicht, dass sie da drin arbeiten, da die Außenpersonen. Die heißen dann auch Innies und Outies, also die Drinnenpersonen und die Draußenpersonen. Das Ganze gedreht von Ben Stiller, der ja auch schon gute Regiearbeiten gemacht hat, und also ich bin sehr begeistert von dieser Serie.
Absolut. Absolut. So, und auch, ich finde es übrigens schön, wie du sagst, der Büroalltag. Also was da Büroalltag ist.
Ja.
Also
das ist
allein
ungefähr
das
wie bei Lost,
schon,
einfach die Zahlen eingeben immer.
Das
hier
ist einfach weird, was die, also die machen das, und auch die Art, wie die miteinander reden. Du musst dir vorstellen, die kommen da rein und wissen nichts. Also sie wissen natürlich, wie man redet, wie man läuft, Mathematik und so. Das können die alles schreiben. Aber die wissen halt nichts. Und das, was man ihnen beibringt, dass sie eben diese Zahlen da auf dem Bildschirm sehen, und die geben dann einem ein bestimmtes Gefühl, und dann weiß man, das sind die richtigen Zahlen, die man aussortieren muss. Also ganz weird. Und für die ist das selbstverständlich. Für die ist das alles toll. Und es wird auch so dargestellt, und ich sage bewusst dargestellt, dass alle, die bei Lumen, heißt die Firma, arbeiten, sich freiwillig geservert haben.
Ach stimmt, ja.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also die Leute haben sich freiwillig dazu gemeldet, sich dieser Prozedur des Severn unterzuziehen und sich zu trennen. Und die einzige, also am Anfang ist es die auch die einzige Outie-Persönlichkeit, die du kennenlernst, ist der Hauptakteur, gespielt von Adam Scott. Sein Charakter heißt Mark. Und das ist am Anfang der Serie auch wirklich die einzige Person, die du auch im Außenleben siehst. Mhm. Und du fragst dich dann natürlich die ganze Zeit, dann kommt Hallie dazu, die neue, und du denkst die ganze Zeit, ich möchte gern wissen, wer die ist, wer ist denn der ihr Outie? Und man möchte so gern mehr über die anderen Outies wissen und was die dazu gebracht haben, sich zu severen. Und du bleibst einfach so dran, und dann geht's halt darum in der ersten Staffel, dass die Innies quasi eine Art Rebellion eröffnen, um auch frei zu sein und auch zu wissen, was sie da eigentlich tun in dieser Firma. Ja, weil es kommt dann halt, es passieren Dinge, es kommen plötzlich Sachen in die Firma rein, die da gar nichts zu tun haben, und das einzige Buch, was sie dort lesen dürfen, ist eben das Handbuch der Firma, und also sie werden da wirklich rein auf das Arbeiten fixiert, und dann kommt halt ein Einfluss von außen und auch eine neue Persönlichkeit rein, die alles auf den Kopf stellt, und dann es ist, ich kann es nicht sagen, es ist ultra gut, es ist unglaublich weird, und du denkst wirklich die ganze Zeit, was zur Hölle ist da eigentlich los? Und es macht so Spaß, das zu gucken. Und dann war das Ende der Staffel. Und ich bin so froh, dass ich die Serie jetzt erst geguckt habe, weil ich nicht mehr warten musste, weil es so ein Cliffhanger war. Ich musste nicht warten. Ich konnte direkt die erste Folge der neuen Staffel gucken. Und es geht einfach genau so abgefahren weiter. Ich liebe es.
Ich würde sogar sagen, die erste Folge von der zweiten Staffel, das ist eigentlich das Beste, was man bis jetzt gesehen hat, weil das während die erste Staffel immer so ein bisschen, ja, gefühlt mit Handbremse, was so die Enthüllung gewesen ist, so nach dem Motto, was zeige ich jetzt den Zuschauern, damit sie nicht zu viel wissen und noch gespannt bleiben, was kommt. Mhm. Die erste Folge von der zweiten Staffel, die, also ich würde nicht sagen, die krempelt alles um, aber da, ja, schwer zu sagen, also, ohne zu spoilern. Also man sieht halt auf einmal Sachen, die man denkt, ja, was? Und okay.
Ja, ja, und man hat so direkt Theorien im Kopf.
Geht so völlig offen damit um, während die erste Staffel gefühlt alles so ein bisschen, wir sind mal vorsichtig mit dem, was wir enthüllen. Während da geht es gleich richtig ab. Und richtig gut. Also es hat auch einen riesen Bass ausgelöst in den sozialen Medien und alles. Ne?
Also ich hab halt direkt eine Theorie. Also wirklich instant. Weil die kommen dann zusammen und erzählen, was so passiert, also aus ihrer Sicht, was so passiert ist. Und dann denke ich mir so, da sagen aber nicht alle die Wahrheit gerade. Und dann denke ich mir so, da stimmt doch was nicht. Aber ich kann es jetzt natürlich nicht genauer sagen, weil ich möchte niemandem spoilern und so. Oder über Ideen in den Kopf pflanzen, die dann hinterher nicht stimmt oder so. Ja. Aber vielleicht, die es schon gesehen haben, wissen vielleicht, was ich meine. Nächsten Freitag, ich kann es kaum erwarten, nächste Folge.
Wäre auch eine schöne Serie.
So gut.
Wir hatten ja früher den Podcast Lost Unlocked, wo wir quasi jede neue Folge diskutiert haben und wo man dann überlegt hat, welche Theorien. Das wäre eigentlich auch wieder so eine schöne Serie, wo man das aufgreifen könnte, weil es erscheint ja wöchentlich eine neue Folge. Da könnte man richtig schön einen Podcast drüber machen.
Ich kann ja einfach nach jeder Folge eine Sprachnachricht aufnehmen und dir schicken. Und dann sagst du mir deine Meinung.
Kannst du machen, ja. Kannst du gerne machen. Ja, ich meine, als Podcast würde es sich durchaus anbieten. Ich würd mir den anhören. Also der muss ja nicht eine Stunde gehen oder so, wie damals unser Lost Unlocked. Würde sich anbieten. Also Severance, Empfehlung.
Ja, ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, dass ich es ganz toll finde, dass Patricia Arquette mitspielt und auch Christopher Walken. Fand ich beides sehr, sehr gute Rollen. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja. Ja, Christopher Walken mit seinem weirden, der ist ja immer irgendwie so, der passt da total rein. Also das.
Ja, ich bin gespannt, ob der wieder auftaucht in der zweiten Staffel, aber ich glaube fast nicht.
Bis jetzt noch nicht, erste Folge.
Nee, ich glaube halt, dass sein Charakter auserzählt ist.
Ja, na mal schauen.
Ich weiß es nicht.
Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Apple TV Plus ist eure Anlaufstelle für Severance. Eine der vielen guten Serien auf Apple TV Plus, also es lohnt sich. Eine Serie, die aktuell auf Sky läuft, Sky Atlantic, ist die Serie Lockerbie, A Search for Truth. Und das ist eine Serie, da bin ich drauf gekommen, weil ich Colin Firth sehr mag. Und Colin Firth spielt hier die Hauptrolle. Es gab ja mal einen Flugzeugabsturz durch ein Attentat in Lockerbie in Schottland, in England. Und das war 1988. Das habe ich auch, das ging ja durch die Medien. Das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht damals auch, kann ich mich erinnern. Und deswegen hat mich jetzt die Serie auch interessiert, wie sie das dann aufbearbeiten. Und das ist eine Sky-Koproduktion und die waren bis jetzt immer sehr gut. Also wenn ich da an die anderen Sachen zurückdenke, gerade die Sky UK-Produktionen, so wie Gangs of London und sowas, die waren richtig gut. Und deswegen Lockerbie, A Search for Truth handelt von Colin Firth in der Hauptrolle und er beginnt private Ermittlungen anzustellen in diesem Fall, denn er hat seine eigene Tochter verloren bei diesem Terroranschlag und er glaubt, dass das, was die Regierung dann sagt, nicht immer so ja 100% der Wahrheit, weil die natürlich auch bestimmte Sachen aus politischen Gründen nicht veröffentlichen wollen und können und so weiter. Und die Serie beginnt extrem drastisch natürlich mit dem Terroranschlag und dem Absturz und das ist echt nicht für zarte Nerven oder für zart beseitete Personen mit schwachen Nerven so rum, ist richtig. Und also man sieht den Absturz, man sieht Leichen, man sieht sehr viel Leid, man sieht sehr viele leidende Personen. Aber das ist auch notwendig, um überhaupt den Schmerz zu verstehen, den die Personen dort erlebt haben, was da passiert ist. Und es sind ja nicht nur die in dem Flugzeug umgekommen sind, deren Hinterbliebene, sondern auch in dem kleinen Ort Lockerbie, wo einfach die Trümmerteile runtergegangen sind, wo einfach aus am hellerlichten Tag Leute gestorben sind, weil sie von irgendwas erschlagen wurden, was vom Himmel fiel. Und das ist alles ganz, ganz furchtbar. Und Colin Firth spielt hier Dr. Jim Swire. Da gibt es auch ein Buch über ihn. Und ich glaube, von ihm bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Denn er bringt sich halt nennenswert ein. Er wird dann zeitlang auch Fürsprecher der ganzen, ja, der nicht der Opfer, aber der Hinterbliebenen quasi, der hinterbliebenen Gruppe, weil er sich da so einbringt und er lässt halt nicht locker. Er schreibt Briefe, damit eben Untersuchungen angestellt werden. Er wird sogar dann als Verdächtige verhaftet worden in Libyen und die nicht ausgeliefert werden sollen, bekommt er sogar eine Audienz bei Muammar al-Gaddafi in Libyen. Und versucht mit ihm zu bewegen, dass er sie ausliefert nach Schottland, dass sie dort vor Gericht gestellt werden können und solche Sachen. Und das sieht man alles in der Serie und das ist einfach alles so wahnsinnig gut gespielt. Also es ist unglaublich gut gespielt, es ist so drastisch, es ist bewegend, da ist alles enthalten in dieser Serie. Ich bin gerade irgendwie bei welcher Folge bin ich eigentlich gerade, weiß ich gar nicht. Ich bin noch am Anfang, würde ich sagen. Also er hat gerade Gaddafi getroffen und es ist einfach eine richtig gute Serie. Und er hat halt auch dafür gesorgt, ganz kurz einen Satz noch, er hat halt auch dafür gesorgt mit seinen ganzen Nadelstichen, die er gesetzt hat. Und er hat selber zum Beispiel dann auch, als es hieß, ja, wir haben die Flugsicherheit mittlerweile verbessert, er ist selber nach Amerika geflogen, wohin der ursprüngliche Flug gehen sollte, nach Boston, glaube ich, und hat genau das, was damals als Bombe war, nämlich ein Radiorekorder, wo ein Sprengstoff drin war, hat er nachgebaut, hat aber keinen echten Sprengstoff rein, sondern was anderes und hat geguckt, ob das irgendwie jemand sich mal genauer anguckt und das ist natürlich nicht passiert und also er hat auch dafür gesorgt, dass das ganze Thema Flugsicherheit wesentlich verbessert wurde. Und jetzt du.
Ja, also hast du mir gerade schon beantwortet. Ich hatte am Anfang nicht verstanden, ob der auch die Person, also der den Colin Firth spielt, auch auf wahren Begebenheiten beruht.
Der Aber Dr. Ja. Jim okay. Swire, der ist Arzt und seine Tochter, die wollte eigentlich zum Medizinstudium in die USA fliegen und genau. Die ist
ja, dann, es hätte ja sein können, dass das Ereignis wahr ist, aber die Geschichte darum erfunden ist, wie bei Titanic zum Beispiel. Ja,
nee, also. So ist nicht. Also es steht zwar am Anfang da, dass manche Namen wurden geändert und manche Personen wurden auch geändert für die Dramaturgie und so. Aber da ist schon sehr viel Wahres drin und es ist wirklich, also wer die erste Folge schaut und nicht geschockt und gleichzeitig gebannt vor dem Bildschirm sitzt, dann weiß ich nicht, dann muss das jemand ganz Gefühlskaltes sein. Es nimmt einen schon sehr mit und auch man versteht dann auch die Motivation hinter den einzelnen Personen, sich da einzubringen und da nachzuforschen und alles, ja.
Okay. Und sind alle Folgen schon verfügbar?
Ich weiß es gar nicht. Ich gucke so peu à peu, weil das ist schwere Kost teilweise, aber gute schwere Kost. Ich kann da nicht so das wegbingen, so wie man es so bei manchen anderen Serien macht. Warte mal, ich guck mal. Sky Atlantic, Lockerbie. Mal gucken hier. Ich schau mal rein. Jetzt Stream. Ich gucke es ja im Stream. Ich glaube, im Linearen sind sie noch nicht so weit. Was steht denn hier? Steht da irgendwas? Nee, hier steht nur, wann die...
Ich guck mal kurz in der App.
Ich kann es gerade nicht rausfinden, aber...
Ich guck gerade mal in der App, warte mal. Also es sind 5 Folgen, kann man abrufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es sein werden.
Ich weiß gerade nicht. Das ist ja eine Miniserie. Also da wird es jetzt keine Folge. Wie viele Folgen gibt es da? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es 5 Folgen.
Lockerbie, es sind 5 Folgen.
Okay, ja. Na dann ist alles verfügbar.
Okay.
Ich bin, glaube ich, bei Folge 3, glaube ich, oder so. Dann habe ich ja noch 2. Gut, was sagst du zu Squid Game? Ich nehme an, du bist auch begeistert wie der Chris. Ich habe es abgebrochen. Also,
Ach Erik, warum hast du es denn abgebrochen?
Ich finde es langweilig.
Das verstehe ich nicht.
Es ist langweilig. Es ist wirklich...
Wo hast du abgebrochen?
Ich bin enttäuscht. Ich habe ja dann nochmal weitergeguckt, weil die Asinda hat mir gesagt, ja, du musst mal auf jeden Fall bis zu der ersten Abstimmung gucken, dann wird's gut. Ich habe erste Abstimmung geguckt,
okay.
Ist nicht gut geworden. Dann hat Chris nochmal, nee, da musst du noch weiter. Da habe ich noch eine Folge. Echt, es reißt mich einfach nicht. Ich habe so viele andere gute Sachen. Ich freue mich aber, es ist ja ein Riesenerfolg. Ich bin der einzige Blöde, der das nicht gut findet.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Nur es gibt halt Leute, die sagen... Die erste Folge ist so kacke, dass sie nicht weitergucken. Und das will ich nicht.
Ich bin schon weit,
Wenn du schon in den Spielen bist, ist das ja auch okay. Also wenn du dann sagst, dir gefällt es immer noch nicht, ist es okay. Was ich vielleicht nicht gebraucht hätte, ist dass man quasi den Charakter aus der ersten Staffel wieder aufgreift und der zurück in die Spiele geht. Wie auch immer, das verrate ich ja natürlich nicht.
Vor allem, der weiß ja, dass das tödlich enden kann. Also ich meine, das würde doch keiner sich da freiwillig, also...
Ja, sein Ziel ist es ja, die Spiele zu beenden. Und er denkt halt, er kann es vielleicht, weil er es von außen nicht kann, weil er nicht reinkommt, muss er es von innen probieren. Und das ist ja der Sinn dahinter, dass er reingegangen ist, weil er alle retten will und einen Aufstand... klar, überleg mal, wenn die alle mitgemacht hätten, alle auf einmal und die sich organisiert hätten, dann hätte es ja vielleicht geklappt. Ja,
aber mal ehrlich, du hast...
Natürlich.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld das in Euro ist oder so.
Ja.
Ey, du hast so viel Asche gewonnen, nachdem du dein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Dann sagst du, Moment mal, da werden ja immer noch Leute umgebracht. Ich muss da mal rein. Erster unrealistischer Punkt. Aber die braucht einen Hook für die neue Staffel.
Genau.
Okay.
Genau.
Was ich dann nicht verstehe und was ich blöd finde, ist, das hatte ich auch mit Chris schon mal diskutiert, dass die Leute da drin alle so blöd sind, dass sie nicht verstehen, selbst nach dem ersten Spiel, wo die Hälfte oder so 2/3 gestorben sind, nicht verstehen, dass das tödlich enden kann. Die immer so, nee, lass mal weiterspielen, wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Ja, fußlahm, aber ich schaffe das schon.
Ja, aber das ist genau das, was in der zweiten Folge ist das, schon aufgegriffen wird. Das ist der Typ, der die Ohrfeigen verteilt, geht doch mit 2 Tüten in den Park zu irgendwelchen homeless Leuten, ja, und er gibt ihnen die Wahl, Glücksspiel oder was zu essen, also Risiko oder eine safe Sache, und es haben sich bis auf einer alle für das Rubbellos entschieden, weil sie eigennützig handeln, weil sie nicht für sich denken, wenn ich jetzt aber das Essen nehme, dann habe ich keinen Hunger mehr. Aber stattdessen nehme ich das Risiko, weil da könnte ja vielleicht Geld bei rumspringen. Es geht dabei nur um die reine Geldgier.
Ich kenne jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit von Rubbellosen in Korea.
Ich auch nicht.
Bei uns ist ja, glaube ich, so, ich hatte mal für ein Remis mal eins gekauft hier bei uns, als ich ein Paket abgegeben habe. hat irgendwie 3 Euro gekostet, er hat gerubbelt und hat irgendwie 10 Euro gewonnen. Also,
das ist schön.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Wahrscheinlichkeit, also bei uns ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch. Wenn es dort natürlich sehr ungünstig ist, dann war es natürlich Quatsch, das loszunehmen für die. Aber,
ja, aber da, genau darum geht es ja. Es ist häufig Quatsch, das loszunehmen, wenn du stattdessen
Nein,
lass mal meinen Gedanken zu Ende bringen. Wenn du hast die Möglichkeit, als Heimatloser, als der kein Geld hat für was zu essen, hast du die Wahl, dir was zu essen zu nehmen. Und du schlägst sie aus für das Risiko. Und genau darum geht es, auch den Leuten in dem Spiel. Da sind Leute gestorben. Ja, aber mit denen habe ich ja nichts zu tun. Und ich bin ja so stark, ich schaffe die nächste Runde. Ich schaffe das einfach.
Aber
weil
die Penner
mir wird
haben
schon
doch nicht ihr Leben aufs Spiel gesetzt.
Naja, in gewisser Weise ja schon.
Nee.
Weil doch, indem sie Essen ausschlagen, setzen sie ihr Leben aufs Spiel.
Ich verstehe den psychologischen Hintergrund, den du gerade klar machen willst.
Ja, das meine
aber
ich ja.
Es ist so, bei den Spielen ist halt doch ein bisschen anders. Und wenn du siehst, dass da einfach mal die Hälfte gestorben ist, dann zu sagen,
ist denen egal.
Och, lass mal noch eine. Was ich dann eher, ich dachte, du willst darauf hinaus, es wird ja dann, gibt dann mal so ein Gespräch unter den Teilnehmern, wo klar wird, okay, die haben eigentlich nichts mehr zu verlieren, die haben so hohe Schulden, selbst wenn die jetzt rausgehen und das Geld haben, das reicht nicht, sind immer noch quasi.
Das kommt noch dazu.
Ich glaube, das ist eher der Grund, sagen, ach, ich sterbe lieber bei dem Versuch, weiterzukommen, als dass ich mit dem, was ich jetzt bekommen könnte, rausgehe, weil das reicht mir einfach nicht.
Und der Gedanke, ich habe doch jetzt im ersten Spiel nicht mein Leben aufs Spiel gesetzt, dafür, dass ich nur so eine Handvoll Geld bekomme.
Genau.
Ja, also es geht vielleicht noch nicht mal um draußen, es geht ums Prinzip. So, wenn ich jetzt aber noch ein Spiel weiterkomme und dabei viele andere draufgehen, dann habe ich mehr Geld auf der Hand.
Ja.
Vielleicht reicht es dann, um aufzuhören. Und es wird nie reichen. Es wird nie reichen. Darum geht's ja. Ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du es nicht gut findest. Ich verstehe auch,
wenn
Leute sagen, es
ist
halt nichts Überraschendes. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich habe die Kritik hinter diesem sozialen Aspekt verstanden. Ich fand die neuen Spiele gut. Ich fand es auch gut, dass er davon überrascht war, dass es neue Spiele gibt. Wobei ich ehrlich gesagt muss, das hättest du ja auch denken können. Also ich fand es grundsätzlich gut. Also mir hat es gefallen. Was mir nicht gefallen hat, war die letzte Folge. Weil du wirst sowas von hängen gelassen am Ende. Es ist ein Cliffhanger sondersgleichen.
Die nächste Staffel soll ja schon dieses Jahr kommen. Also,
soll wohl im Juli angeblich kommen, aber das glaube ich erst, wenn es Netflix offiziell macht.
Da haben sie bestimmt Back-to-Back gedreht.
Oh. Und was mir auch extrem gut gefallen hat, aber das ist halt, weil ich total drin bin in dem Game, sind diese kleinen versteckten Hinweise. Wer wie irgendwo dazugehört. Also ich habe jetzt 3 Sachen entdeckt in der Serie, wo ich sage, wenn sich das so rausstellt, dann Chapeau. Also das ist wirklich kaum Leuten aufgefallen. Und also wenn das so ist, wenn sich das so rausstellt, dann richtig, richtig geil. Weil das ist wie ein bisschen wie bei Lost. Das sind so Kleinigkeiten, die werden so angeteasert und du denkst, weißt du, sie bedeuten was? Und ist da wirklich ein Zusammenhang dahinter? Und entweder es wird halt nichts draus oder du denkst, fuck, es gehört alles zusammen und die Fäden kommen langsam zusammen. Wie gesagt, es gibt so 3 Sachen, die mir aufgefallen sind, die werde ich verfolgen in der nächsten Staffel, ob ich recht hatte. Oder ob generell ist ja nicht nur mir aufgefallen, ich habe es im Internet auch gesehen, dass mehreren Leuten aufgefallen ist. Wo ich mir denke, okay, deswegen habe ich Spaß daran, das zu gucken.
Cool.
Ja.
Ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende gucken, aber ich habe einfach momentan zu viele andere Sachen. Deswegen, das hat sich bei mir hinten angestellt. Und dann werde ich auch nochmal ein kurzes Recap machen. Was ist jetzt mit Dexter Originals Sinn? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Da bin ich ja mal gespannt, was du sagst.
Also Dexter Originals Sinn, für alle, die es nicht wissen, Dexter ist ein Serienkiller, aber er tötet nur böse Menschen. Gab es eine ganz tolle Serie, wobei die letzten Staffeln von der Serie auch wie immer so ein bisschen schwierig waren. Dexter gespielt von Michael C. Hall und es gibt jetzt quasi die Vorgeschichte. Also es gab ja eine eine Nachgeschichte. Es gab ja noch Dexter, ich habe vergessen, wie der Untertitel hieß, wo es darum geht, was ist nach dem Original Dexter-Geschichte mit ihm passiert. Und jetzt gibt es quasi die Vorgeschichte. Dexter als junger Mann fängt ein Praktikum in der Abteilung seines Vaters an, im Morddezernat, in der Forensik. Und sein dunkler Begleiter ist da. Und sein Vater, Harry, weiß davon. Und es ist quasi die Geschichte, wie er zu seinem Leitfaden kam. Wie es dazu kam, dass er, zu dem wurde, was er war. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Serie mag, weil sie ist irgendwie anstrengend. Du hast den Charakter Dexter und immer wenn er denkt, ist es die Stimme von die deutsche Synchronstimme von Michael C. Hall. Das heißt, du hast den Dexter-Charme immer noch, aber die Charaktere sind halt andere, also so ein bisschen. Man hat versucht, das so nah wie möglich ranzukriegen. Ich finde, sehr gelungen ist es bei Batista. Also die junge Form von Batista ist sehr gut gelungen. Auch die junge Form von dem Asiaten, wie heißt er? Hab vergessen. Ist gut gelungen. Wen ich finde, der überhaupt nicht getroffen wurde, ist Deborah. Ich finde, die junge Form von Deborah ist ganz furchtbar. Also nicht nur optisch, auch von der Art her. Ich weiß, dass Deborah immer schwierig war, aber die ist wirklich nervig, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ich hätte gern mehr Forensik, ich hätte gern mehr Fälle, an denen Dexter arbeitet und mehr Hintergrundrecherche zu seinen möglichen nächsten Opfern und nicht, wie er mit seiner Familie zusammenlebt, nachdem seine Mutter, also beziehungsweise die Mutter von Deborah und die Frau von Harry gestorben ist. Und ich weiß nicht, irgendwie... Ich werde noch nicht ganz warm damit, weil ich einfach meinen Dexter vermisse, meinen Michael C. Hall. Ich sehe den einfach in diesem jungen Charakter nicht.
Okay, ja, kann man sich selber mal ein Urteil bilden auf Paramount Plus? Ich werde mal reinschauen.
Also ich werde auf jeden Fall weiter gucken, aber es ist jetzt nicht eine Serie, wie ich jetzt so einfach, also ich habe Severance, habe ich so einfach weggeguckt, die einzelnen Folgen. Die waren so angenehm, die haben Spaß gemacht, die waren spannend, die waren interessant. Und bei Dexter denke ich, tippe ich so den Bildschirm an meinem Tablet an und gucke, wie lange die Folge noch geht.
Das ist natürlich nicht gut.
Ja.
Das ist nicht gut, aber guck da vielleicht selber mal rein.
Ja.
Paramount Plus ist der Streamingdienst eurer Wahl dafür. Und dann kann ich gleich mal überleiten, genau, zu den Serien-Neustarts. Vielleicht ist da was für dich dabei, was du weggucken kannst. Ich habe hier ein paar Sachen wieder rausgesucht. Zum einen die Serie Prime Finder, die läuft. Was schätzt du, auf welchem Streaming-Service?
Wie heißt die Serie?
Prime Finder.
Prime?
Nee, das war eine Falle. Läuft nicht auf Prime, läuft auf Apple TV Plus. Aber schön reingefallen. Nee, ist eine englische Krimiserie. Da geht es um den brillanten jungen Mathematikabsolventen Edward Brooks, gespielt von Leo Woodle. Der steht kurz vor einem bahnbrechenden Durchbruch. Sein Ziel ist es, ein Muster in Primzahlen zu entdecken, was ihm den Zugang zu jedem Computer der Welt verschaffen würde. Aber ein unbekannter Feind hört von seiner Idee und versucht, das zu diskreditieren oder seine Pläne zu zerstören. Und er trifft dabei auf die NSA-Agentin Taylor Sanders, gespielt von Quintessa Swindell, die beauftragt wurde, das Verhalten von Mathematikern zu überwachen. Und das ist so ein bisschen, ja, so Crime und Science Fiction und sowas. Das sieht ganz interessant aus. Und wir wissen ja, wie wir heute wieder gelernt haben, die Apple-TV-Serien sind schon gut. Deswegen startet am, kurz gucken, Prime, hier, 22. Januar, also in 3 Tagen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, ich stelle ja hier nur die großen Serien quasi in aller Gänze vor, aber es kommt eine neue Staffel von What We Do in the Shadows auf Disney Plus, Staffel 6 mittlerweile. Am 22. Januar The Night Agent auf Netflix startet die zweite Staffel am 23. Januar. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Dann hatte ich letzte Woche schon erwähnt, Star Trek Section 31 startet auf Paramount Plus, neue Star Trek Serie. die wahrscheinlich ein bisschen martialischer sein wird, schätze ich mal, weil Sektion 31.
Hm? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht das 31, wo sie auf, bei der anderen Serie so drauf klarkamen?
Genau. Dann, 28. Januar startet auf Disney Plus die Serie Paradise mit James Marsden in der Hauptrolle. Und da geht es, also der, hinter der Serie steckt unter anderem Dan Fogelman, der hat die anderen Formate wie This Is Us oder Only Murders in the Building produziert und das sieht ganz gut aus. Habe ich bloß jetzt gerade auf die Schnelle jetzt gerade den Inhalt nicht parat, aber der, das sah ganz gut aus. Und ja, das war es eigentlich so mit meinen Tipps soweit, weil die anderen Sachen hatte ich schon entweder erwähnt oder es sind nur weitere Folgen, aber gute Sachen dabei. Prime Finder werde ich mal reingucken. So, dann habe ich noch in dem allgemeinen Bereich ein Thema, was ich am Anfang schon mal angeteasert hatte. Ich war letztes Wochenende mal in meiner alten Heimat in Gera. Der Anlass war zwar leider nicht so fröhlich, aber ich bin dann abends mal durch die Stadt auch, als ich angekommen bin. Und neben sehr vielen geschlossenen Geschäften in der Innenstadt, leerstehenden Geschäften, war ein Gebäude hell erleuchtet. Und das hat mich sehr gefreut, denn das Traditionskino Metropol in Gera, das zufällig auch Metropol heißt, wie das hier in Stuttgart, wo wir früher mal in die Sneak gegangen sind, jetzt ist ja im Gloria. Das Metropol-Kino in Gera hat wieder aufgemacht, aber was heißt wieder aufgemacht? Ich bin auch da ein bisschen, dadurch, dass ich länger nicht da war, habe ich natürlich viel nicht mitbekommen. Ich bin das, oder das ist das Kino, wo ich eigentlich meine ersten Kinoerlebnisse hatte als Kind, weil da konnte ich von zu Hause aus hinlaufen und habe damals so Märchenfilme geguckt. Meistens kam da Sonntag früh so Märchenfilme, so Das kalte Herz und irgendwelche Sachen. Oder der kleine Muck-Film, wer sich erinnern mag. Und später dann, ich weiß nicht, so die prägendsten Erinnerungen waren dann so Beverly Hills Cop und Es war einmal Amerika, Sergio Leone lief dort. Habe ich alles geschaut, sehr gern geschaut. Ich bin da sehr oft reingegangen in das Metropol-Kino. Und leider hat es dann nach der Wende 1990 geschlossen, weil es gab in Gera mehrere Kinos. Die zwei größten waren eben das Metropol und das sogenannte Palastkino. Aus dem Palastkino ist später ein Einkaufszentrum geworden und es wurde ein neues Multiplex gebaut, die UCI Kinowelt, wo später auch die Sneak Preview in Gera war, wo ich immer hingegangen bin. Das UCI Kinowelt hat mittlerweile aber zu, schon seit ein paar Jahren. Und seit ein paar Jahren hat auch das Metropol wieder geöffnet und ist damit das einzige Kino in Gera für eine Großstadt mit knapp 100.000 Einwohnern. Ist natürlich... Es sollte schon ein Kino haben und ich bin da rein, das war das einzig hell erleuchtete Gebäude und habe mich total gefreut, denn sie haben den ganzen Eingangsbereich richtig schön dekoriert. Da sind sehr viele Fotos von früher drin, wie es aussah. Ich habe mich da gleich wieder zu Hause gefühlt. Ich werde mal einen Beitrag mit verlinken vom MDR. Da sind einige Fotos drin und in diesem Metropol-Kino, da läuft auch der sogenannte Goldene Spatz. Das heißt, dieses Kinderfilmfestival, da jedes Jahr, was auch über die Landesgrenzen Bekanntheit erlangt hat. Und ja, ich habe mich da mit dem hinter der Theke unterhalten, der hieß Alex. Ich habe den da einfach ich stand da ein bisschen verloren da, weil die Vorstellung lief schon. Er war da ganz alleine. Da habe ich gesagt, ja, ich bin hier früher mal rein, ich bin gerade mal wieder da. Und da haben wir uns ein bisschen über Filme, das ist auch ein totaler Filmenthusiast, der da gestanden hat. Ich habe ein bisschen was ausgefragt über das Metropol, weil ich habe ja alles nicht mitbekommen so richtig. Und sie haben mittlerweile drei Säle und es ist wohl, habe ich jetzt in einem Beitrag gelesen, im Internet auch geplant, noch einen vierten Saal zu machen. Natürlich auch mit ordentlichen Ton und ordentlichem Bild, digitale Projektion und so weiter. Die haben nur das eine Problem, dass viele Filmverleiher sagen, solche Top-Filme, ich sag mal so Marvel hier, Infinity War oder sowas, solche Sachen kriegen die halt nicht, weil die wollen halt eine Mindestanzahl an Plätzen und Sälen haben, wo die Filme laufen. Mhm. Und da sind die halt ein bisschen zu klein von ihren Sälen her. Deswegen das Filmprogramm, ich werde es auch mal mit verlinken, da läuft zum Beispiel jetzt Vajana 2, der Spitzname, Mufasa läuft natürlich auch, Kundschafter des Friedens, da haben sie sogar ein Sonderevent mit den Darstellern da und so weiter. September 5 läuft da, Nosferatu, also eher so die, ja, okay, Mufasa ist Platz 1 Kinocharts, haben wir gelernt, aber ja, die ganz großen Blockbuster, wo jetzt irgendwelche Verpflichtungen dranhängen, können sie leider nicht zeigen, aber sie haben schon ein sehr gutes Kinoprogramm, eine tolle Auswahl an Snacks. Man kann auch in diesem, da, die haben so einen schönen Vorraum, der ist wie so ein Café gehalten, da kann man dann auch sitzen erstmal und was trinken oder essen. Man muss gar nicht ins Kino gehen, weil man kann da auch schön einfach einen Kaffee trinken oder was Kleines essen. Und echt schön gemacht. Hat mich richtig gefreut, hat mein Herz erwärmt. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen da draußen. Ihr seid ja wahrscheinlich auch Kinofans, wenn ihr hier diesen Podcast hört. Und das zu sehen, dass so ein Kino, was man kennt, was geschlossen war, das wieder geöffnet hat und wirklich sehr, sehr schön und mit sehr viel Leidenschaft betrieben wird. Also wenn ihr in der Region unterwegs seid und vielleicht den Podcast noch hört. Ich habe ja noch einige Hörer aus der alten Heimat, das kriege ich ja immer mal mit Nachrichten oder wenn ich mal in der alten Heimat bin, wenn mir dann plötzlich jemand sagt, hey, ich habe ja letztens die Folge gehört und so, ja, den Film habe ich auch, dann merke ich, okay, da sind offensichtlich noch einige Hörer da von früher und die Kinolandschaft in Gera ist zwar jetzt mittlerweile ein bisschen ausgedünnt, nur noch ein Kino, aber ich finde, also im Gegensatz zur UCI Kinowelt, wo wir früher mal hingegangen sind, die natürlich sehr sehr groß war, Multiplex, aber halt auch sehr klinisch und kalt teilweise, ist das Metropol ein richtig schönes Filmtheater, wie man es so kennt. Was ich vergessen habe zu fragen, wo ich mich im Nachhinein in den Arsch beißen könnte, was mir dann noch eingefallen ist, als ich wieder im Hotel war, ist mir eingefallen, ich wollte ihn fragen, ob es den Kinogong noch gibt. Also den, ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, früher, wenn war der waren Kinos noch richtige Filmtheater. Da gab es einen roten Vorhang oder einen blauen und der wurde dann aufgezogen, als der Film begann und dann kam meistens auch so ein Gong wie im Theater, dass der Film beginnt. Und das wollte ich noch fragen, weil den gab es nämlich im Metropol auch immer, den Kinogong. Vielleicht, wenn er die Folge hört, ich habe ihm ja natürlich gesagt, dass ich darüber sprechen werde, lasst doch mal einen Kommentar da. Habt ihr einen Kinogong? Das würde nämlich zu dem Gesamterlebnis dieses Filmtheaters sehr gut passen, dass der Gong auch erhalten geblieben ist. Und ich habe ihn tatsächlich noch im Ohr, weil ich habe den sehr oft gehört. Weil, man muss vielleicht sagen, zu DDR-Zeiten hat's Kino 25 Pfennig gekostet. Und da konnte man schon öfter mal ins Kino gehen. Da hat das Taschengeld durchaus gereicht, dass man auch irgendwie, weiß nicht, 8-mal Dirty Dancing gucken konnte oder so. Natürlich nicht hintereinander, aber die Filme liefen ja auch ewig damals.
Das sagst du jetzt nur so.
Ist ja nicht wie heute, dass quasi die Filme einen riesen Bass haben und dann irgendwie in einer Woche viele schon wieder raus sind aus dem Kino. Damals, zumindest in der DDR, liefen besonders die Filme aus dem Westen, liefen sehr, sehr lange, weil natürlich jeder den gucken wollte und es gab ja keine Videorekorder. Also wenn man den Film sehen wollte, musste man halt da nochmal ins Kino gehen. Ja, also Empfehlung von mir, Metropol Gera. Ich werde alles mit verlinken, was ich hier so finde, was irgendwie interessant ist und würde mich freuen, wenn ihr in der Region in das Kino geht, schreibt doch mal was, weil ich bin zu spät gekommen für die Vorstellung, sonst hätte ich mir September 5 angeguckt, der mich auch interessiert hat, aber ich war blöderweise zu spät da, sonst, ich wollte dann nicht in den bereits begonnenen Film reinplatzen, das mag ich ja auch immer nicht, sonst hätte ich es gleich mal getestet und an dem anderen Tag ging es nicht. Ja, schreibt mal, wie ist das Kinoerlebnis in Gera, wie findet ihr das Filmtheater? Ran an die Tasten, kinocast.net ist eure Anlaufstelle, schreibt einen Kommentar. Dann sind wir durch für heute. Kate, es hat mich sehr gefreut, dich mal wieder hier in der Leitung gehabt zu haben.
Sehr, sehr gerne.
Und ja, ihr da draußen, schreibt mal hier, Kate und so, wenn ihr Fragen habt, was ihr in der Zwischenzeit noch alles so geschaut habt. Das ist ein kleiner Abriss nur hier an Serien, glaube ich. Ja, dann lasst es uns mal wissen. Ansonsten, bis bald mal wieder, Kate.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Ich sabbel wieder und dann komme ich wieder.
Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis bald im Kinocast.